Hey, hi, ich bin Jasmin Neitzel und zu Gast beim nerdigen und niveauvollen Trash Talk. Wir reden heute unter anderem über Aventurien 5e, also die Umsetzung des Settings von Das Schwarze Auge mit den Regeln von Dungeons & Dragons 5. Aber es gibt auch wieder Medienschau und Thema vor dem Thema. Wenn ihr das navigieren wollt, es gibt Kapitelmarken und fühlt euch frei, die zu benutzen.
Wunderbar, man merkt, du bist schon öfters da gewesen. Sehr gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gästen. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich diesmal eine Gästin, die vermutlich öfter im Trash Talk aufgetreten ist als unsere Co-Moderatoren Elea, Patrick und Ralf zusammen. Okay, Elea ist schon seit der zweiten Staffel dabei, die hast du vielleicht noch nicht übertroffen, aber trotzdem ist das der Aufhänger für meine erste Frage. Hallo Jasmin, wer bist du denn und in welcher Staffel wirst auch du mal ein offizielles Trash-Talk-Mitglied?
Das weiß ich nicht. Ich möchte nicht spoilern, was in der Zukunft kommt. Aber ja, ich bin Jasmin Neitzel. Ich habe im Rollenspiel schon sehr viele Dinge gemacht. Eigentlich alles, was man im Rollenspielbuch tun kann. Gerade veröffentliche ich ab und an Indie-Spiele bei Blood Benny Games zusammen mit Andrea Rickdahn, auch zum Gratis-Rollenspieltag, der ja auch in diesem Monat irgendwie stattfindet, ist wieder was dabei. Und ansonsten schreibe ich auch an anderen Stellen Rollenspiel, etwa Aventurien 5e gerade für Uhrwerk und Podcaste bei Nerd ist die Hobby auch selber und hoffe, dass es da bald gesundheitlich allen wieder gut genug geht, dass wir eine höhere Taktung von Folgen einschlagen können.
Starten wir mal direkt rein in diese Episode und diesmal sind wir ein wenig ökonomischer unterwegs, denn wir packen gleich zwei Folgen in eine einzelne, weil sich die beiden Themen zeitlich sehr überlagern. Einerseits reden wir nachher im Hauptthema über die Dungeons & Dragons Version von Das Schwarze Auge. Und ja, ich weiß, deswegen habt ihr eigentlich alle eingeschaltet. Andererseits aber reden wir erst einmal über das Thema, für das du seit vielen Jahren bekannt bist, nämlich die Academy Awards oder die Oscars. Und gerade auch, weil das hier nur ein kurzes Thema vor dem Thema ist, und keine ganze Folge wie die letzten Jahre, muss ich einfach mal mit so einer Metafrage starten. Verlieren die Oscars eigentlich langsam an Bedeutung?
Ich bin mir nicht sicher, wie groß die Bedeutung so darüber hinaus gewesen ist. Ich glaube nicht, dass sie an Interesse verlieren. Es wurde ja jetzt auch neue Rechte daran verkauft, also gerade hat Disney Plus ja die Möglichkeit, das zu streamen und anzusehen. YouTube hat sich ab 2029 die Übertragungsrechte gesichert. Also Interesse besteht schon. Und letztlich ist es halt ein Filmpreis, der erfunden wurde, damit die Hollywood-Studios sich gegenseitig abfeiern können. Und in dem Kontext existiert er. Aber man lässt sich halt doch immer wieder reinziehen und beschäftigt sich damit, was die Nominierungen sind.
Ich glaube, ich habe es gehört in einem Filmpodcast. Es kann aber auch sein, dass ich es irgendwo gelesen habe. Und zwar, dass die Oscars so als Medienspektakel deswegen ein bisschen an Popularität verlieren, weil früher, da hast du auch die Red Carpet Show, also einen roten Teppich, geguckt, weil du mal die Leute privat sehen wolltest. Und heutzutage ist aber alles privat öffentlich, weil die ganzen Stars und Sternchen heute alle schon Instagram haben und du auch sowieso siehst, wie die privat aussehen. Was meinst du dazu?
Ich weiß nicht, ob das je so wirklich privat gewesen ist. Es ist ja immer eine Gala, wo die Leute auftreten, aber kann sein, dass da auch ein Interesse daran bestanden hat. Aber auch da haben sich Leute schon beklagt. In den 70er Jahren hat jemand mal gesagt, hier, Edith Head ist tot. Und man sieht das über die Leute, die da über den Teppich gelaufen sind. Das war halt eine große Modedesignerin, Kostümbildnerin in Hollywood, die halt vorher den Leuten beim Einkleiden geholfen hat. Also auch das ist immer ein Schaulaufen für Mode gewesen, dieser ganze rote Teppich. Und ja, ich glaube nicht, dass die Oscars sozusagen mehr sterben, als sie es ständig tun. Und ab und an gibt es halt immer wieder Momente der Relevanz. Und oft ist es halt so, dass es einfach mal eine Aufmerksamkeit auf Filme lenkt, die sonst vielleicht eher am Rande unterwegs gewesen wären.
Wir haben dieses Jahr ja zwei Filme, die wirklich ganz weit oben stehen. Blood and Sinners hat ja sogar eine Rekordnominierung von 16 Stück bekommen. Auch One Battle After Another mit 13 steht gut da. Gefolgt von dann so ein paar schwächeren, in Anführungszeichen, Filmen, die immer noch stark sind. Frankenstein, Marty Supreme, Sentimental Value, alle mit 9 und Hamlet mit 8. Bevor es dann wirklich nur noch ganz weit runter geht, wo es dann mit 4 und dann 2 Nominierungen anfängt. Fangen wir vielleicht direkt an. Was ist denn dein Favorit für die meisten Oscars? Oder glaubst du, es wird sich alles wirklich verteilen und gerade Filme, das ist ja schon öfters passiert, die ganz viele Nominierungen hatten, werden komplett baden gehen?
Ich hoffe, dass Sinners auch die meisten kriegt. Aber es kann auch sein, dass Leute One Battle After Another hypen, weil sie dann sagen, ja, Geschichten über Schwarze, schön und gut, aber die möchte ich mir von einem weißen Mann erzählen lassen und dann eben für One Battle After Another stimmen. Aber ja, ich hoffe auf Sinners und ich glaube, dass da auch auf jeden Fall in der Menge ein paar Awards rausfallen werden, aber ich erwarte, dass eben bei einigen der großen Kategorien dann das nicht gewürdigt wird. Was man aber auch sagen kann, ist dieses Jahr relativ viel nicht englischsprachiges nominiert ist. Also Sentimental Value als norwegischer Film mit 9 Nominierungen ist schon viel. Secret Agent, halt portugiesischsprachiger, brasilianischer Film mit 4 Nominierungen. Also ist schon was los. Sirat hat auch 2, ja.
Glaubst du denn, dass die Nominierungen dieses Mal bewusst politisch sind? Weil wenn wir uns jetzt die ersten beiden angucken, wir haben Blood and Sinners, die ja doch, das ist schon sehr politisch, auch weil es auch ein bisschen um Rassismus geht und natürlich schwarze Geschichte sehr im Fokus steht auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite One Battle After Another, was ja um den sozusagen linken Kampf gegen Kapitalismus und Faschismus und Imperialismus und die Regierung an sich gilt.
Subtil wie eine South Park-Folge bei One Battle After Another und auch so, ja, liberal. Sorry, ja, ich finde den Film okay. So, ich muss das handwerklich daran anerkennen, aber der ist kein Film, wo ich jetzt sage, oh, die Botschaft, die hat aber gesessen, sondern wäre so, ja, das amüsant, was sie da rausstellen, aber geht fast eine Analyse zu kurz. Und dennoch, ich glaube, ja, natürlich. Natürlich ist das immer auch eine politische Entscheidung, was Leute wählen und was für sie wählbar ist. Und das bildet eben auch eine Stimmung ab, die gerade existiert. Ich glaube, dass ein Teil der Nominierung für Sinners auch daher stammt, dass das ein Film ist, den Ryan Coogler, der Regisseur, im Grunde für sich selber rausgehandelt hat, dass er den finalen Cut hat, also entscheiden kann, welche Version des Films veröffentlicht wird, dass die Rechte nach einer Weile auf ihn zurückfallen und der Anteile an den Gewinnen hat. Also es ist ein Film, der im Studiosystem schon ein bisschen für Unruhe sorgt, weil er eben einer ist, der auch repräsentiert, dass so die Erschaffenden der Filme als AutorInnen wieder mehr Einfluss gewinnen können oder dass zumindest solche Verträge auch möglich sind und solche Filme Erfolg haben können. Und gleichzeitig sehen wir mit den Nominierungen für Formel 1, Frankenstein, K-Pop Demon Hunters und Train Dreams, auch, dass die Hemmungen zu Streaming-Produktionen ja komplett gefallen sind. Da wird viel nominiert, wenn die Leute da die Qualität sehen.
Von diesen ganzen Nominierungen, was ist denn für dich auf der einen Seite eine absolute Überraschung, dass nominiert wurde oder dass so viel nominiert wurde? Und auf der anderen Seite, wo du denkst, hat es überhaupt nicht verdient?
Meine größte Überraschung ist, dass Amy Madigan als Tante Gladys in Weapons nominiert wurde. Insgesamt bin ich überrascht, durchaus positiv, wie viele Horrorfilme gewürdigt werden dieses Jahr. Ich würde 2025 auch als einen sehr Gothic-Filmjahr sehen, wo das Unheimliche eine große Rolle gespielt hat. Aber so die Monsterrolle in einem Horrorfilm zu nominieren als weibliche Nebendarstellerin ist schon ungewöhnlich. Also das ist etwas, womit ich niemals im Leben gerechnet hätte, dass das eine Nominierung bekommt oder dass die Schauspielerin eine Nominierung bekommt. Und Formel 1 ist nicht der beste Film des Jahres. Keine Ahnung, warum das nominiert ist. Hamlet ist auch überschätzt. Es gibt viele Sachen, wo ich sagen würde, das hätte ich nicht nominiert. Ich werde aber bei vielen Sachen nicht ernsthaft böse sein, wenn es denn am Ende einen Preis kriegt. Da gab es Jahre, wo ich ungehaltener war über Entscheidungen. Wie letztes zum Beispiel mit Emilia Perez.
Da habe ich gerade dran gedacht tatsächlich, ja. Vielleicht eine letzte Frage, wo du vielleicht böse bist. Und zwar, der deutsche Beitrag hat es ja nicht geschafft, als bester internationaler Film nominiert zu sein. Findest du, wie irgendwie sehr viele deutsche KommentatorInnen, dass das ein riesiger Skandal ist? Oder gehst du mit der Liste der Nominierten völlig d'accord?
Es sind Filme, die ich gesehen habe und die ich für deutlich schlechter halte bei den internationalen Filmen nominiert. Also da haben wir ja den Simple Accident, wir haben den The Secret Agent, wir haben Sentimental Valley, wir haben Sirat und wir haben die Stimme von Hind Rajab, die nominiert sind. Und da fand ich In die Sonne schauen besser als die meisten von diesen Filmen. Also deutlich besser als Sirat. Mir hat es auch besser gefallen als Sentimental Value und Secret Agent, aber da sehe ich, warum die nominiert sind. Die Stimme von Hind Rajab ist halt auch eine, das ist eine politische Nominierung. Wir wollen Solidarität mit Palästina zeigen. Und das ist auch okay, das so zu machen, aber ich hätte es gern gesehen, dass In die Sonne schauen diese Würdigung bekommt, aber es ist halt auch ein eher ungewöhnlicher, spleeniger Film, der auch sehr deutsch ist, plattdeutsche Sprache drin und viele Nuancen in der Erzählung funktionieren, glaube ich, auch nur, wenn man halt diese Bezüge hat. Er war ja auch auf der Shortlist für beste Kamera. Auch das hätte ich für komplett gerechtfertigt gehalten. Natürlich ist das kein Skandal. Es ist schade. Für mich war es der Film des Jahres, deswegen finde ich ihn besser als alles, was nominiert ist. Aber gleichzeitig, ich muss mich da jetzt auch nicht künstlich drüber aufregen, dass der Film nicht nominiert wurde. Ich sehe das halt als einen Snap so. Eigentlich hätte er es verdient für mich, aber ja, es hat mich jetzt auch nicht tief getroffen, dass es nicht wurde. Ich hätte mich sehr gefreut drüber einfach.
Dann die allerletzte Frage zum Thema und ohne Erklärung, einfach nur von deinem spontanen Gefühl. Welcher Film wird der beste Film des Jahres?
Ich fürchte One Battle After Another.
Ich glaube Marty Supreme. Ich kann es auch nicht genau sagen, aber ich habe so viel Begeisterungsstürmer gelesen aus den USA. Ich glaube, es wird das. Er wird wahrscheinlich in allen anderen Kategorien gegen die großen Filme verlieren, aber ich glaube, das wird's.
Ja, den habe ich noch nicht gesehen, aber ich hätte jetzt vermutet, dass Marty Supreme einfach bei Timothy Chalamet als Hauptdarsteller seinen Oscar kriegt.
Wir sind gespannt. Wenn diese Folge rauskommt, sind die Oscars ja nicht mehr lange hin. Und dann könnt ihr uns in die Kommentare schreiben, wie falsch oder richtig wir lagen. Und meistens liegst du ja richtig und ich falsch. Also schauen wir mal.
Was ich noch kurz ansprechen wollte, bestes Casting ist als neue Kategorie dazu gekommen. Ist das was du vermisst hast?
Nö. Ich habe mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Tatsächlich. Aber natürlich, also ich meine, wenn wir schon einen Filmpreis haben, wo wir alle möglichen Teilbereiche eines Filmes würdigen, dann ist eben auch sowas wie die richtigen Leute ran schaffen oder was auch irgendwann kommen soll, demnächst beste Stunt und so.
Ja.
Ich finde, das sollte auch auf der genauso großen Bühne gewürdigt werden, wie Leute, die hübsche Frisuren basteln.
Ja, auf jeden Fall. Aber grundsätzlich werden dort die Casting-DirektorInnen nominiert. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich gespannt bin, wie die Kategorie sich so präsentiert.
Jetzt habe ich doch noch eine letzte Frage. Die fällt mir nämlich gerade ein, weil wir sie ja, oder weil ich sie dir ja, glaube ich, jedes Jahr stelle. Wirst du bis nachts wach bleiben, um zu schauen?
Ja, gehe ich von aus. Wenn nicht irgendwas beruflich oder so dazwischen kommt, das mich zwangsläufig daran hindert, werde ich das natürlich live schauen.
Ich habe es mir auch vorgenommen, ich habe mir extra Urlaub genommen, aber wie das mit Kind so ist, ich glaube, ich werde völlig übernächtig einfach schlafen, 19 Uhr.
Ja, ich werde irgendwo bei einem sozialen Medium wütende Kommentare über Kategorien abgeben und mich über Kostümdesign auslassen.
Sehr schön.
Übrigens, ich hätte den Kostüm-Oscar dieses Jahr Baby Girl gegeben, aber das sei mal dahingestellt.
So ein wenig waren die Oscars ja jetzt auch eine kleine Medienschau. Daher haben wir uns darauf geeinigt, dass wir jeweils nur einen Titel vorstellen werden. Möchtest du einsteigen oder soll ich beginnen?
Fang du mal an, dann haben wir ein bisschen Abwechslung.
In Ordnung. Nachdem wir ja nun Hochkultur hatten, zumindest bei einem Teil der Oscar-Nominierungen, kommen wir nun zu dem genauen Gegenteil, nämlich zu absolutem Trash. Denn ich habe wieder mal ein Hörbuch vom Argon Verlag gehört, 12 Stunden und 37 Minuten lang, aber ich hätte natürlich auch den 496 Seiten dicken Roman lesen können. Mitgebracht habe ich den New Adult Suspense Thriller Was die Nacht nie vergisst, der, um es mal wirklich kurz zu fassen und um auch gleichzeitig so eine Art Triggerwarnung auszusprechen, eine Mischung aus den Epstein-Akten und dem Dschungelcamp ist. Das klingt jetzt zugegeben nach einer seltsamen Mischung, aber falls euch das Thema nicht belastet, dann bleibt dran, denn das ist ein überraschend guter Roman. Protagonistin ist die Vegan-Influencerin und Gaming-Streamerin Mona, die bei einer Reality-Show in Finnland mitmacht. Offiziell ist sie nur dabei, um Geld für ein Tierheim zu sammeln, aber inoffiziell will sie gegen die Verantwortlichen der Show ermitteln, da in der vorherigen Staffel ihre beste Freundin Fine das Opfer eines sexuellen Übergriffs wurde. Und wie das halt so ist, anstatt die Täter zu ermitteln und zu bestrafen, wurde Fine mit Schweigegeld und einer Verschwiegenheitserklärung ruhiggestellt. Mona nimmt daran nun also mit 5 anderen Promis teil, tagsüber als sehr empathische Kandidatin, nachts als Möchtegern-Ermittlerin. Und dabei kommt sie nicht nur dem Preisgeld, sondern auch der Wahrheit immer näher, was sie aber in immer größere Gefahr bringt, denn, so viel Spoiler muss sein, ihr gegenüber steht ein ganzes patriarchales Netzwerk aus mächtigen Männern, die im Zweifelsfall auch über Leichen gehen. Das klingt jetzt alles so ein wenig abgedroschen und vorhersehbar. Und tatsächlich hatte ich auch relativ rasch den richtigen Riecher, wer hier was, wie, wo gemacht hat. Und dass Mona ziemlich blauäugig an ihre Ermittlungen rangeht, und dass hier einfach sehr oft Zufälle zum Ziel führen oder dass plötzlich jemand genau die Fähigkeit besitzt, welche für die Lösung eines Problems gebraucht wird, ließ mich beim Lesen bzw. in meinem Fall Hören durchaus genervt mit den Augen rollen. Aber, und hier kommt das große Aber, Spaß hatte ich trotzdem und zwar wirklich viel. Und das liegt einerseits daran, dass sich die Geschichte wirklich flott wegliest bzw. weghört und das liegt andererseits vor allem daran, dass sie sich wirklich mit der Funktionsweise solcher Shows beschäftigt. Also beispielsweise wird gezeigt, wie suggestive Interviews geführt werden oder wie die Social-Media-Kampagne drumherum bestimmte Narrative erzeugt. Das ist für jemanden, der sich irgendwie auf der Metaebene oder aus einer medienwissenschaftlichen Perspektive mit Reality-Shows befasst, jetzt nichts Neues. Aber das ist durchaus unterhaltsam und niedrigschwellig aufbereitet. Dazu kommt, dass die Figuren allesamt, also auch die typische Reality-Show-Krawallnudel, nahbar genug charakterisiert sind, dass man durchaus mit ihnen mitfiebert. Also alles in allem ein sympathisches kleines Thriller-Büchlein, jetzt nicht der beste Roman des Jahres, um Gottes Willen, aber die 4,4 von 5 Sternen bei Amazon gehen völlig in Ordnung. Gerade wenn ihr so ein bisschen drin seid in diesem Reality-Show-Game, werdet ihr so viel wiedererkennen. Also gönnt euch das ruhig mal, wenn euch das zumindest minimal vom Genre her interessiert.
Ja, ich möchte Daughters of Darkness empfehlen als Film, beziehungsweise möchte auch die Radiance Blu-ray-Ausgabe, die ich mir vor kurzem erworben habe, nochmal würdigen. Radiance ist ein Blu-ray-Filmverlag, die sitzen in UK und man kann da durchaus noch bestellen und die legen halt seltene Filme in guter Bildqualität nochmal auf und ja, ist halt wirklich so ein handverlesenes Sortiment, teilweise auch abseitige Filme und die kommen dann eben in einer schönen, ja, in einer schönen Box mit einem Beiheft und ich habe mir Daughters of Darkness, der sich ja zu einem meiner Lieblingsfilme gemausert hat, jetzt geholt, ist ein fast vergessener 70er-Jahre Vampirfilm und ja, spielt im winterlichen Belgien in Ostende, wo ein Paar, das die Fähre verpasst hat, um nach Großbritannien zurückzukehren, aus ihren Flitterwochen unterkommt in dem Hotel und die einzigen beiden anderen Gäste im Hotel sind die Gräfin Bathory und ihre Dienerin Ilona, die ja offensichtlich, wie die Namen schon oder zumindest der Name Bathory verraten könnte, Vampire sind. Und das Ganze ist jetzt nicht die Geschichte, wo hier die unschuldige Braut von der bösen Vampirin verführt wird, sondern es entspinnt sich ein Duell zwischen der Vampirin und dem Ehemann, die beide auf ihre Art durchaus unheimlich sind und gedenken, diese Braut auf ihre Weise zu dominieren oder zu befreien. Und der Ehemann mit Serienmörder-Tendenzen ist ähnlich gruselig wie die Vampirin. Wir kriegen ja queeres Vampir-Kino. Wir kriegen wirklich europäisches 70er-Jahre Dekor mit ja einem Blut, das auf eine Weise rot ist, wie es nur in den Zeiten war. Wir kriegen durchaus Machtgefälle und Kink-Dynamiken, die sich bei Vampiren ja anbieten und ja im Grunde duellierende Doms zwischen eben dem eventuell serienmörderigen Ehemann und der Gräfin Bathory, die dann vor seinen Augen seiner Frau ein Halsband anlegt. Im Grunde, da ist viel Schönes drin. Die Kostüme sind ganz, ganz fantastisch gestaltet und Delphine Seyring, die auch aus zahlreichen Filmen bekannt ist, spielt hier die Vampirin, also eine durchaus anerkannte Schauspielerin. Das Ding ist vom Regisseur Harry Kummel inszeniert worden, der auch ja oft coole Filme gemacht hat. Also dieser ist jetzt durchaus mein Liebling. Und ich, wie gesagt, es gibt ein Beiheft dabei mit, ich muss mal gerade gucken, 75 Seiten. wo über den Film geschrieben wird. Und da haben wir dann Artikel, wie sowas wie ikonische Filmstars als Untote, also alles auf Englisch dann, oder von Dracula bis Bathory, der Umhang als Symbol im Vampirkino. Das ist schon sehr speziell und gleichzeitig eben ein Anlass, dass da Artikel gesammelt oder geschrieben werden, die sich speziell um einen Film drehen. Also da kann man sich nochmal mit Texten reinnörden in eine, ja, in einen Film, der vorher irgendwie so halblegal im Streaming gesucht werden musste. Und deswegen möchte ich zum einen auf Radiance hinweisen, wo vielleicht auch noch andere Schätze warten, aber eben auch auf einen Vampirfilm, der, glaube ich, Leuten, die in zum Beispiel Vampire die Maskerade unterwegs sind, auch nochmal viel bieten kann.
Dann bietest du mir ja voll die Überleitung, denn Vampire gibt es auch bei Das Schwarze Auge. Oh, es war keine gute Überleitung, aber
irgendwie muss es ja. Ich dachte jetzt, du warst mal Redakteurin für Vampire und jetzt bist du es für Das Schwarze Auge mal wieder. Aber
das ist eine sehr geile Überleitung, die nehmen wir dann. Aber ja, das passt eigentlich ganz gut. Bevor wir anfangen, worum es eigentlich geht, wie bist du denn mit dem Projekt verbunden? Warum bist du heute unsere Top-Expertin?
Aventurien 5e ist halt möglich geworden durch Lizenzen, die jetzt frei sind, nachdem sie es mit ihrer OGL richtig versaut haben, musste oder haben sich entschieden, Wizards ihre SAD, also das Systemreferenzdokument für D&D als Creative Commons zur Verfügung zu stellen. Und das Schwarze Auge ist auch dadurch ausgelöst, mit der 11-Lizenz nun auch von Drittverlagen umsetzbar. Und der Uhrwerk-Verlag hat sich, nachdem es schon mit der grünen Ebene und Myranor 5e Erfolge gab, entschieden, Aventurien anzugehen für eben dieses Regelsystem. Und ich wurde, nachdem ich bei der grünen Ebene schon dabei war und weil ich ja als ehemalige DSA-Redakteurin durchaus eine Expertise in dem ganzen Spiel habe, erst gefragt, ob ich Leute kenne, die ich sozusagen empfehlen kann zum Schreiben und ja, Leute, die sich auch mit dem System auskennen. Und dann eben, ob ich selber der Redaktion beitreten möchte. Und ich hatte mich dann, weil ich auch eben mit den Leuten, die da in der Redaktion sind, gerne zusammenarbeiten möchte, mich dafür entschieden, dem Projekt beizutreten. Also es ist ein, ich mache was mit FreundInnen, weil ich Lust habe und ich mache was mit einem Setting, das ich ja sozusagen schon seit meinem ersten Rollenspiel im Herzen trage. Und so bin ich dort gelandet. Und es hilft halt, dass ich vieles davon vorher schon gemacht habe, dass ich sowohl DSA als auch D&D ja schon mal in der Hand hatte.
Dann fangen wir doch mal wirklich mit der absoluten Grundlage an. Was ist denn das Schwarze Auge und dieses Aventurien?
Das Schwarze Auge war lange Zeit das erfolgreichste Rollenspiel in Deutschland und ja, ist ein Regelwerk, das ursprünglich in Konkurrenz zu D&D entstanden ist und das sich von einem relativ klassischen Rollenspiel zu einem entwickelt hat, das sehr simulationistisch tief mit seiner Spielwelt Aventurien verbunden ist. Und Aventurien ist halt der Kontinent, der für das Schwarze Auge erfunden wurde und sich dann immer weiterentwickelt hat, indem mehr und mehr Hintergrund draufgelegt wurde. Es hat als ein ziemlich typisches Kitchen-Sink-Setting angefangen, wo praktisch die Regionen auch gleichzeitig irgendwie Genres entsprochen haben. Und dadurch, dass die Welt immer dichter beschrieben wurde, dass es sowas gab wie ein Briefspiel mit Politik zwischen den Figuren und eine fortlaufende Geschichte, die unter anderem den aventurischen Boten einer Zeitschrift untermauert wird, hat es sich ergeben, dass Aventurien auch viel Hintergrund hat. Also es dürfte eine der dichtesten Fantasy-Welten sein, die wir so haben, rein von der Textmenge, aber auch von der Vielfalt des Beschriebenen. Und bietet da sich darum auch für Genres wie Slice of Life oder politische Fantasy sehr gut an. Da die Regeln aber immer so eine etwas duellartige Ausrichtung hatten mit aktiven Attacken und Paraden, die eben ein 1:1 Schwertkampf abbilden, sind epische Kämpfe oft eine Lücke gewesen, die bei das Schwarze Auge schwer zu umgehen war. Es hat auch den Ruf sehr langer Kämpfe gehabt, zumindest in der letzten Edition, der aktuellen hat sich das etwas abgeschwächt. Und mit der Umsetzung mit 5E-Regeln gibt es eben die Möglichkeit, andere Aspekte des Settings in den Mittelpunkt zu stellen. Also zum Beispiel halt die epischen Kämpfe, Monster und dergleichen, die der Kontinent eben auch zu bieten hat, in den Mittelpunkt zu rücken, weil ein anderes System im Sinne des Slogans, nicht des Verlages, System Matters, bedeutet eben auch, dass man andere Geschichten erzählt, dass das Spiel anders spielt, dasselbe Setting unter einem anderen Aspekt wahrgenommen wird.
Und für diejenigen, wahrscheinlich sind es sehr wenige, die nicht so richtig wissen, wie D&D funktioniert, kannst du so ganz grob sagen, wie die Spielmechaniken sind?
Man würfelt ein W20 und hoch ist gut. Das Ganze hat ein paar Attribute. Auf die würfelt man, die werden modifiziert, manchmal durch eben Fähigkeiten der Figur. Das Spiel ist klassenbasiert, also man wählt sich im Grunde eine Kernfantasie, die dann in Regeln umgesetzt wird. Und der Kampf ist ein eigenes Minigame, das die meisten Regeln, das meiste Gewicht hat und deswegen oft im Mittelpunkt des Ganzen steht.
Dann frage ich mal ganz ketzerisch, da das ja nun ein wirklich verändertes Spielgefühl ist, ist das eigentlich noch das schwarze Auge? Und ich kann ja zum Beispiel sagen, ich habe mit einigen, in Anführungszeichen, Hardcore-DSA-Fans schon mehrmals diskutieren dürfen. In der 4. Staffel haben wir ja sehr viele Rezensionsexemplare zu das schwarze Auge bekommen. Und weil ich ja mit diesen Regeln nichts anfangen kann, haben wir die Abenteuer dann immer getestet, indem wir einfach OSR-Regeln drüber gestülpt haben. Und dann wurde öfters mal gesagt, du hast ja gar nicht so dieses Feeling, was du eigentlich haben musst, wenn du da stundenlang einen Kampf auswürfelst. Wie ist das? Wie weit ist das Feeling mit D&D weg vom Original DSA?
Also, wir nennen es ja absichtlich Aventurien 5e. Es ist halt natürlich diese geteilte Welt Aventurien, die ist noch da. Aber unser Ziel ist nicht, das Spielgefühl von DSA mit den Regeln nachzubauen, sondern die Regeln für ihre Stärken zu nutzen. Es wird optionale Regeln geben, wo man dann zum Beispiel Astralenergiepunkte verwendet oder eine aktive Parade sich reintun kann. Also wir bieten da im Grunde Hacks an, um die 5E-Regeln sich mehr wie die DSA-Regeln anfühlen zu lassen oder da einzelne Aspekte reinzubringen. Aber das Designziel ist nicht, dass sich das Spiel genauso anfühlt, sondern dass die Regeln zur Welt passen und die Welt damit bespielbar ist und eben ja Aspekte herauskommen, die in den 5E-Regeln besser oder anders funktionieren und da ihre Stärken haben. Unser Ziel ist jetzt halt auch nicht, ein Was-wäre-wenn-parallelen-Metaplot zu machen oder damit die Tiefe an handwerklichen Fähigkeiten, die ein DSA-Charakter lernen kann, abzubilden. Es muss nicht notwendigerweise separat Feeds für Töpfern geben. Das ist halt etwas, wo das schwarze Auge gut ist, mit seinem ja sehr involvierten Ansatz von Figuren. Aber dafür können wir vielleicht halt dann eine größere Epik mit dem Kampf gegen die richtig dicken Dämonen oder auch mal gegen eine ganze Welle von GegnerInnen gestalten. Und ich glaube, da lässt sich einfach eine Mehrwert und ein anderes Spielgefühl, das zusätzlich existieren kann, schaffen. Also wenn wir nur DSA hätten machen wollen, wäre das mit der 11 sicherlich auch möglich gewesen, ohne ein Regelwerk zu designen.
Da hast du schon was angesprochen, was mich und wahrscheinlich auch die meisten HörerInnen wahnsinnig interessiert. Wenn ihr jetzt eure 5e-Produkte für DSA rausbringt, sind die denn Kanon? Also wenn ihr zum Beispiel irgendein Abenteuer bringt, ist das offiziell in der Welt verankert oder ist das quasi ein Paralleluniversum?
Das ist ein Paralleluniversum. Wir achten natürlich darauf, was veröffentlicht ist und wo der Ausgangspunkt gerade ist. Und wir versuchen eben auch natürlich den Vorteil zu nutzen, dass viele DSA-Quellenbände mittlerweile ohne Regeln publiziert werden und man die einfach verwenden kann. Also da ist schon das Ziel, erstmal grundsätzlich mit der Welt kompatibel zu sein. Aber wir sind halt nicht, was so Planung von Abenteuern oder Inhalten angeht, in einer so nahen Absprache mit der DSA-Redaktion bei Ulysses, dass die uns sozusagen vorschreiben, was wir tun, komplett inhaltlich. Auf der anderen Seite müssen die aber auch nicht Rücksicht nehmen auf uns. Also wir versuchen, auf sie Rücksicht zu nehmen und das zu respektieren, was da an Setzungen ist. Aber gleichzeitig ist es halt so, dass sie nicht auf uns Rücksicht nehmen müssen. Also wenn wir jetzt irgendeine Figur aus dem Hintergrund nehmen, der in Aventurien unterwegs ist und mit deren Abenteuer gestalten. Wenn Ulysses sich später entscheidet, dieselbe Idee nochmal anders zu nutzen, mit der Figur was anderes zu machen, dann ist das, was bei Das Schwarze Auge offiziell passiert, natürlich Kanon. Also wir sind halt nicht kanonisch, aber das ist halt auch eine Möglichkeit, eben Dinge zu tun, die ja die Welt verändern könnten, aber nicht dauerhaft für Aventurien sozusagen für alle gelten müssen. Nicht, dass wir da jetzt schon komplett eine Planung hätten, was alles möglich ist, aber ich sehe es eher als, wir sind befreit davon, diesen Kanon koordinieren zu müssen mit einer weiteren Redaktion und als eine Möglichkeit, eben das zu bespielen und Entscheidungen dann auch einfach mal zu treffen, wie sie für das Abenteuer gerade notwendig sind. Aber wir bauen kein parallelen Metaplot auf oder so etwas, sondern docken immer da an, wo Aventurien gerade kanonisch offiziell ist.
Nun ist die Spielwelt Aventurien ja wirklich detailliert ausgearbeitet. Wie umfangreich oder schwierig ist denn jetzt die Adaption auf die 5e-Version? Also nehmt ihr quasi einfach nur ein DSA-5-Buch und ersetzt die Gegnerwerte mit den neuen Regelwerten? Oder erschafft ihr quasi alles nochmal neu?
Also natürlich, es gibt auch Beschreibungen, es wird auch Abenteuer geben im Crowdfunding. Aber wir sind gerade schon hauptsächlich in der Regelumsetzung. Und wenn Leute damit ein DSA-5-Buch bespielen wollen, dann soll das hoffentlich funktionieren. Aber wir sehen uns schon das Ganze als eben Design an und überlegen, wie können wir Dinge, die in der Welt kanonisch existieren, umsetzen? Aber auch, was sind zum Beispiel von Klassen die Kernfantasien und wie können wir die im Design auf die 5e-Regeln übertragen, dass es sich eben so anfühlt, das zu spielen, wie sich's anfühlen soll. Und das ist das Wichtige, dass die Kernfantasie erfüllt wird, dass es sich halt plausibel anfühlt innerhalb dieses Regelsystems. Es muss nicht am Ende denselben Schaden machen. Und wenn Kämpfe halt anders funktionieren, etwa weil Bewegung eine andere Rolle spielt und Abstände zu Figuren oder weil andere Mechaniken einfach da sind, dann werden wir nicht einfach 1:1 bei DSA das rauskopieren und nur das anpassen, was eben für 5e angepasst werden muss, sondern wir designen dann auch eine Kreatur, einen Zauber, einen Gegenstand nach dem Gedanken, wie lässt es sich hier in diesem Spiel richtig anfühlen.
Und wie ist so das geplante Power-Level? Also es gibt ja immer so das Klischee, wenn du DSA spielst, ist es mehr so Bauerngaming, weil du einen Zuckerbäcker spielst, der zufällig ein Abenteuer erlebt. Und wenn du D&D spielst, also spätestens wenn du irgendwie Level 5, 6, 7, 8 bist, über 10 und 12 und 13 will ich gar nicht reden, dann bist du ja quasi Gott. Wie ist es bei eurem Produkt?
Ich glaube nicht, dass die Figuren praktisch schon Götter sind. Die haben noch eine andere Wirkmächtigkeit, aber man kann schon viel Einfluss nehmen. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir durchaus bereit sind, auch die epischen Aspekte auszuloten. Also es wird, wie gesagt, nicht um Slice-of-Life-Geschichten von Bauern gehen hauptsächlich. Aber es gibt mit der Klasse der Schicksalsgeprüften eine Klasse, die eben für diese HeldInnen gedacht ist, die so da reinstolpern, die aus einfachen Verhältnissen kommen, aus einfachen Umständen und dann eben eher sich auf ihr Glück verlassen, vom Schicksal irgendwie in die Situation geraten und die sich dann zu Figuren weiterentwickeln. Und das ist tatsächlich eine Klasse, die bei den zweistelligen Stufen aufhört, wo wir dann eben mit Multiclassing die Option bieten, halt nochmal sich weiterzuentwickeln, wenn die Figur da ist. Also weil eben ja irgendwann ein Epic-Bereich erreicht ist, wo zwar die Wurzeln aus dem Zuckerbäckertum oder als Bauer noch da sind, aber eben die Figur sich weiterentwickelt hat. Es ist eine Klasse, die nicht den vollen Stufenumfang abdeckt, aber wir bieten schon das gesamte Spektrum von 5e von Stufe 1 bis Stufe 20 an.
Weil du immer von wir redest, wer ist denn dieses wir? Sind da vielleicht sogar berühmte DSA-Kreativschaffende dabei?
Naja, also berühmt ist halt immer die Frage, es ist halt alles Nischenruhm und das Team findet sich auch mit der Zeit. Aber wir haben im Kern Stefan Urabel, der ist als Eika auch bekannt und hat schon ja als Fanwerk eine Aventurien 5e-Variante ins Skriptorium bei Ulysses gestellt. Der hat jetzt schon bei Myrannor mitgewirkt. Das ist auf jeden Fall jemand, der da an Bord ist und daran mitarbeitet und der als sozusagen Chefredakteur im Grunde die 5e-Umsetzung gestaltet. Also der ist sowohl bei Myrannor als auch bei Aventurien involviert. Und dann haben wir so ein bisschen meine alte Rollenspielrunde, muss ich sagen, hinzugezogen. Also die Leute, mit denen ich früher DSA-Foren-Rollenspiel gespielt habe und dann im Studium am Tisch, weil es sich ergab, da sind welche von dabei. Das ist einmal Simon Wirth, den ich als sehr, sehr guten Playtester in Erinnerung habe und der eben schon auch von sich aus Aventurien mit D&D-Regeln bespielt hat. Der ist jetzt dabei und baut sehr, sehr viel an den Regeln. Dann Nora Tretau, die hauptsächlich im Lektorat auftreten wird und eben Texte gerade zieht. Serena ist im Rahmen auch dabei. Die ist nicht, gehört nicht so sehr zum Gern-Team, aber bringt sich immer wieder ein, was so Designerfahrung angeht als ehemalige Redakteurin. Und dann haben wir noch ein paar Leute, die frei unterwegs sind. Da möchte ich aber, bevor nicht alles in trockenen Tüchern ist, vertragsmäßig niemanden jetzt unter Druck setzen, wie ich das schon im Podcast sage. Aber schaut auf die Crowdfunding-Seite, da gibt es eine Teamübersicht, wer alles dabei ist.
So ganz klischee-mäßig sind ja DSA-SpielerInnen so ein bisschen konservativer eingestellt oder protektionistischer, was ihr Lieblingsspiel angeht. Wie ist denn so dieses Feedback in der Rollenspielszene? seid ihr da auf offene Ohren quasi und vielleicht bald auf offene Geldbörsen gestoßen? Oder war das mehr so eine Ablehnung, weil moderner Kram ist doch nichts?
Das Interesse ist da. Also wir hatten jetzt schon ein paar Videos, die rausgekommen sind, die es angekündigt haben. Und da war Interesse, das geäußert wurde. Die Leute sind scheinbar erstmal positiv eingestellt. Natürlich sind das jetzt nicht Leute, die mit DSA komplett zufrieden sind und sich für nichts anderes interessieren, weil warum sollten die sich eben tiefer mit dem Produkt beschäftigen und da Videos zu anschauen? Also es gibt genug Interesse, dass ich sehr optimistisch bin, was das Projekt angeht. Und für die Leute, die halt mit DSA, wie es ist, sehr zufrieden sind und auch keine weiteren Optionen brauchen, ist es halt einfach ein Projekt, das irrelevant ist. Und für die Leute, die sich interessieren, ist es ein Zusatz, der jetzt da ist. Ob es eine Alternative zu DSA ist, weil sie mit irgendwas dort nicht zufrieden sind, ob es einfach ein anderes Regelwerk ist, das man mal rausholen kann für dasselbe Setting, ob das Leute sind, die von ja, zum Beispiel D&D, den Vergessenen Reichen oder so etwas kommen und mal ein deutsches Setting bespielen wollen, neuen Input suchen. Es gibt ja verschiedene Wege, wie die Leute andocken können. Und das Ziel ist halt nicht, jetzt die DSA-Superfans von den DSA-Regeln wegzuholen, sondern einfach eine Alternative anzubieten, die parallel existiert als ein mögliches Regelwerk. Und das nehmen die Leute, glaube ich, auch so wahr. Und deswegen gibt es bisher wenig Aufregung und wenn von sehr einzelnen Stimmen. Also das ist unaufgeregt bisher.
Dann nehmen wir mal an, du hast mein Interesse geweckt oder vielleicht hast du mein Interesse sogar wirklich geweckt. Was für Produkte kommen denn jetzt auf den Markt? Was ist geplant, vielleicht auch langfristig?
Also wir machen erstmal ein Crowdfunding im Sinne von, wir sehen, wie gut das ankommt. Also das ist erstmal der Rahmen der Planung. Wir wollen uns da nicht übernehmen. Und in dem Crowdfunding kommt ein Regelwerk. Da sind viele Klassen drin. Da wird auch einfach, wie man es spielt, grundsätzlich erklärt. Also es ist eins, das jetzt keine weiteren Regelwerke braucht, was die Welt aber nur oberflächlich erklärt, weil es zum Beispiel im animatorischen Almanach ja schon eine Weltbeschreibung gibt, die man verwenden kann. Auf jeden Fall in dem Regelwerk werden sich die Zauber befinden. Es werden sich verschiedene Klassen darin befinden, wie halt die Schicksalsgeprüften, die wir schon erwähnt haben. Hexen, Gildenmagier kriegen ihre eigenen Klassen, die Geweihten werden, teils als Paladine, teils als Kleriker umgesetzt werden. Und ja, die Völker Aventuriens werden da ihre Rolle bekommen. Also Elfen und Zwerge halt für die aventurische Variante. Die Goblins kommen dazu. Und da die Welt ja ein bisschen low-fantasier ist als viele D&D-Welten, werden wir auch Halbelfen und Halborks abbilden als so die Zwischenstufen und genauso eben verschiedene DSA-Hintergründe mit dem Hintergrundsystem von 5e umsetzen. Die aventurischen Ausrüstungen, Waffen und all das kommt in dieses Regelwerk rein. Also das ist, wie bespiele ich es. Da es aber endlos viel Material gibt, passt nicht alles rein. Wir können noch keine Komplettumsetzung garantieren, aber wenn im Crowdfunding viel zusammenkommt, wird das Ganze um ein Kompendium erweitert, wo eben einfach nochmal ein Band entsteht mit mehr Regeloptionen. Was es auch geben wird, ist ein Monsterbuch, in dem halt die klassischen aventurischen Kreaturen und Dämonen ihren Auftritt haben und für 5e umgesetzt werden. Und begleitend wird es eine Kampagne geben und ein Schnellstarter, den ihr wahrscheinlich jetzt schon als PDF herunterladen könnt und der eben einen Einstieg ins Spiel gestaltet. Bei der Kampagne, wo ich auch durchaus federführend beteiligt bin, wird es um die Trollpfade gehen. Das sind so magische Wege, mit denen man schnell durch Aventurien reisen kann, also auch die Möglichkeit, den Kontinent in verschiedenen Settings zu zeigen, aber es sind eben auch Pfade, die durch andere Welten und Sphären führen, in denen sich Gefahren verbergen können, die auch ein Interesse zeigen könnten, aus den anderen Welten auszubrechen oder die HeldInnen zu manipulieren und für ihre Zwecke zu nutzen, die dort unterwegs sind. Und da wird es auf jeden Fall auch ein paar Epic-Aspekte geben, da wir schon über Stufe 10 hinaus Abenteuer anbieten wollen.
Dann sehe ich, ihr habt schon die Grundlagen gelegt für ein wirklich breites Portfolio an DSA 5e. Und da ist meine letzte, natürlich nicht ganz ernst gemeinte Frage. Wie ist denn euer Plan? Was glaubt ihr, wie viele Wochen, Monate, im schlimmsten Fall Jahre wird es denn dauern, um das klassische DSA mit eurer 5e-Variante zu ersetzen?
Ich glaube, das wird gar nicht passieren, beziehungsweise ist nicht unser Ziel. Wir bieten ja eher eine Alternative für Leute, die ja ein anderes System für ihr Aventurien wollen. Und selbst wenn wir es wollten, wir können Ulysses gar nicht zwingen, zu verändern, was sie tun, da sie regelfreie Bände rausbringen für die Regionen und die Elf-Lizenz geschaffen haben, gehe ich davon aus, dass sie sehr okay damit sind, wenn andere Regelwerke parallel existieren, aber nichts, was wir machen, wird der offizielle Metaplot sein oder der aventurische Kanon, und deswegen können wir gar nicht das Aventuriengefühl komplett ersetzen, aber es wird uns natürlich freuen, wenn sehr viele Leute Aventurien 5e spielen, aber ich möchte jetzt hier auch gar keine so eine künstliche Konkurrenzsituation konstruieren. Und sonst würde ich sagen, wird es noch ein paar Jahre dauern, bis sich etwas final durchgesetzt hat.
Dann frage ich noch mal ein bisschen anders. Ich formuliere es noch mal anders. Was wird schneller passieren? 5e-DSA ersetzt Original-DSA oder Jasmin ist eine offizielle Co-Moderatorin im Trash-Talk?
Da halte ich das mit dem Trash-Talk für wahrscheinlicher. Da sind weniger Leute dran beteiligt.
Wunderbar. Ich nehme dich beim Wort und all die HörerInnen da draußen dürfen dich auch beim Wort nehmen und dürfen jetzt aber erst einmal in die Shownotes gehen und natürlich mal gucken, was wir da so für schicke Links platziert haben, eben zu DSA 5e. Vielen Dank, dass du trotz dieser schwierigen Crowdfunding-Zeit, die ja immer sehr anstrengend ist, noch mal ein bisschen Zeit für uns hattest.
Das war mir eine Freude.